Also Thierry, das Buch heisst «Strafrecht, Psychiatrie, Psychologie».
Genau.
Du hast uns geschildert, wie lange du daran geschafft hast. Mhm. Hat das Buch vom Inhalt her dich als Person verändert?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Und zwar, es hat dazu angeregt, deutlich differenzierter über viele Fragestellungen nachzudenken, als ich es vorher gemacht habe. Ich glaube, es hat auch so ein bisschen aus der disziplinären Besonderheit oder Eigenschaft als Jurist wie herausgelöst, dass man mehr Sachen als dimensionale Phänomene anschaut und nicht als kategoriale. Also ich glaube, wir sind eher von unserer Disziplin geprägt, zu sagen, richtig, falsch, ja, nein und nicht so ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und ich glaube, durch so die ganze Aufarbeitung von der Literatur und vor allem auch von der empirischen Literatur bin ich viel sensibilisierter geworden für gewisse Regelungsbereiche. Und das ist sicher etwas, was ich vorher noch nicht in diesem Mass hatte, würde ich sagen. Ja.
Und der Schreibprozess an sich?
Der Schreibprozess an sich, der, würde ich sagen, hat insofern etwas verändert, dass es hat gelernt, so ein bisschen den ultimativen Marshmallow-Test. Also aufgeschobene Belohnung. Wirklich an etwas dranbleiben, das hart ist, wo sehr viel Opfer erfordert und nachher aber bei einem schönen Produkt angelangen. Klar, ich bin jetzt subjektiv gefärbt und insofern befangen, aber für mich subjektiv ist es jetzt das. Und ich glaube, das ist auch etwas gewesen, was so wie gelehrt hat. Klar, in einem gewissen Maße hat man das ja auch schon mit der Dissertation ein bisschen erlebt. Ich würde sagen, aber der Komplexitätsgrad jetzt in diesem Projekt ist doch deutlich höher gewesen, zumal man ja auch in der Co-Autorenschaft noch viel intensiver in Diskurs eintaucht, Ideen hin und her schiebt, was im Rahmen einer Dissertation ja wie nochmal anders ist. Dort hat man ja dann irgendwie wie eine geradlinige Spur.
Vielleicht ist die Frage persönlich und dann weise ich sie einfach zurück. Ja. Aber ganz konkret, woran glaubst du, was du früher nicht geglaubt hast?
Ich glaube, dass wir gerade im Strafrecht verzweifelt versuchen, ein optimales System hinzubekommen und wir neigen manchmal dazu, einfache Lösungen zu suchen. Und ich glaube, seit Jahrzehnten, vielleicht sogar seit Jahrhunderten, eiern wir ein bisschen um zwischen, ja, sind wir besser oder fahren wir besser mit Schuld, fahren wir besser mit Prävention und wir neigen dazu, immer in ein paar Jahrzehnten Abstand das eine oder andere System wieder aufzujubeln.
Ohne das empirisch zu untersuchen.
Korrekt, ohne das empirisch zu untersuchen oder zumindest oder uns vielleicht auch schnell mit den ersten empirischen Befunden zufrieden zu geben, obwohl die eigentlich noch nicht alle Fragen beantworten. Oder? Und das würde ich sagen, hat schon verändert, sich viel, viel mehr bewusst sein, wie gross das Mass an Unsicherheit ist, sowohl vom Präventionsrecht wie auch vom Schuldstrafrecht. Also beide Dimensionen sind wir auf verdammt dünnem Eis. Und ich glaube, wenn wir uns dem ein bisschen mehr bewusst werden, würde uns das dazu wie motivieren, zurückhaltender mit dem Instrument umzugehen,
wenn ich es so sagen kann. Das ist ein sehr weites Feld, die Theorien, die die Strafe rechtfertigen sollen. Mhm. Ich werde immer gespannt auf dein Buch. Also das ist Teil von deinem Buch?
Ja, das handeln wir auch immer ab. Ja.
Okay, und woran glaubst du heute nicht mehr?
An eine Vorstellung von komplett objektivierbarer Gerechtigkeit.
Ich glaub, das hast du mal gelernt?
Ja, durchaus. Okay. Durchaus hat es so Phasen gegeben, wo ich dachte, mal, es gibt doch irgendwie, oder zumindest an etwas, wo man sehr nüchtern hinkommen kann. Und ich glaube, gerade jetzt so, wenn man jünger ist, also so gerade in der Jugend, hat man ja so Vorstellungen von einem naiven Gerechtigkeitsideal und auch anders prägt durch kategoriales Denken, gut und böse und so weiter. Und ich würde sagen, das ist anders heute. Also das hat sich doch deutlich relativiert. Das soll nicht heissen, dass man nicht immer konstant versucht, auf das Ziel hinzuarbeiten, mit allen Nachteilen, aber einfach, dass man nie in Situationen kommt und sich anfängt, auf die Schulter zu klopfen, sagen, das haben wir jetzt keinen gut gemacht. Also die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir heute das machen, was in 50 Jahren rechtshistorisch absolut kritisch aufgearbeitet wird.
Ja, also wie wir heute über Anfangs 19. Jahrhundert ja. denken, wird man wahrscheinlich schon bald auf uns zurückschauen.
Die Barbaren.
Ja, ja, die Barbaren. Also eine gewisse Demut ist sicher am Platz.
Genau, genau.
Ich habe heute Morgen beim Joggen ist mir so eine Fee entgegengekommen. Mhm. Also eine Frau, die ist barfuß gewesen und durch das ist sie so gelaufen, wie wenn sie wieder über Scherben laufen. So hat etwas Feenhaftes gehabt, ist sie mir da im Wald entgegengekommen. Jetzt nehmen wir an, es wäre wirklich eine Fee.
Ja.
Und sie sagt dir jetzt, du darfst einen Traumgäste einladen für eine Nacht, wo dein Buch im Detail gelesen haben und mit denen könntest du diskutieren. Hm. Wer würdest du da einladen?
Oh, das ist eine ganz anspruchsvolle Frage. Also, ich fände es spannend, aber das ist jetzt einfach so mal gerade aus dem Moment raus, so mit Leuten zu reden, die ganz stark über so Entscheidungsprozess geforscht haben. Kahneman fände ich super spannend am Tisch zu haben.
Foucault.
Foucault wäre super spannend, so der ganze institutionelle Rahmen. Nassim Taleb, so sättige Personen, die nicht zuletzt auf einer Meta-Ebene noch die ganze Thematik diskutieren. Also das fände ich sehr spannend. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr überlegen würde, würde mir wahrscheinlich eine ganze Reihe an Personen noch einfallen. Aber das so jetzt aus dem Stand wäre, dass ein paar, die spannend wären.
Ich würde auch gerne so wie ich dich kenne, hast du sicher schon ein neues Projekt am Start?
Ja, tatsächlich. Also, es ist jetzt ihre Bearbeitung, aber das wird noch ein bisschen dauern. Das ist die Habilitationsschrift, wo ich einen Teilaspekt, den wir in diesem Buch schon auch behandeln, aber halt nicht in jegliche Facette vertiefen können, noch einmal wieder beleuchten.
Was ist denn das Thema?
Das Thema ist so das ganze Risikostrafrecht und seine empirische Fundierung. Und dort möchte ich en Detail anschauen, was ist so der Status quo von der empirischen Wissenschaft zu diesem Thema und welches rechtliche Framework müssen wir eigentlich aufstellen, um zu beurteilen, wann dürfen welche Verfahren einfließen in das Strafrecht. Also wenn sie sich genügend Evidenz basiert, dass wir wirklich unsere Entscheidung darauf aufbauen dürfen. Und natürlich damit verbunden noch die eine oder andere Folgefrage, die daraus entsteht. Also, wie gehen wir damit um, wenn es mal eingeflossen ist?
Kannst du ein konkretes Beispiel machen?
Ja, also nehmen wir jetzt mal an, du hast so in der jüngeren Literaturdiskussion, dass gute Validierung vom Risikobeurteilungsverfahren. Nehmen wir jetzt mal an, du hast eine Basisrate von 10%, also so von 100 Personen werden 10 rückfällig. Dann bräuchtest du eigentlich eine Stichprobe etwa von 1000 Personen, das heisst auf gut Deutsch 100 Rückfälle, damit ein belastbares statistisches Modell könntest generieren. Und wenn man jetzt so ein bisschen querbeet in die Landschaft schaut, von den Verfahren, die validiert wurden, muss ich eigentlich sagen, das erfüllt die allerwenigsten von den heutigen Verfahren. Weil die mit sehr viel kleineren Stichproben sind validiert worden. Das ist sehr gut erklärbar. Die Schweiz ist ein sehr kleines Land. Also 1000 ist einfach schon ein erheblicher Teil vom Gesamtbestand von Personen, die ihre Strafe oder Massnahme drin hocken. Also das macht es schon mal schwierig. Aber es heisst auch, dass wir wahrscheinlich gewisse Sachen werden müssen künftig umstellen. Und zwar ein bisschen wegkommen von dem Klein-Klein-Gärtchen denken, jeder seine Studie, damit er seine Erstautorenschaften verpacken kann, sondern Multicenter-Studien über die ganze Schweiz mit halt sehr, sehr grossen Personengruppen, dass wir wirklich dort irgendwie belastbare Modelle können generieren. Punkt 1 und Punkt 2, um das Beispiel noch ein bisschen anzureichern, ist, dass es eben auch mit einer Validierung nicht da ist, sondern das Zeug muss zeitlich immer wieder in gewissen Abständen neu untersucht werden, weil wir uns in einem sozialen System bewegen und das entwickelt sich. Und was vielleicht 1990 Rückfallrate war, muss 2020 nicht mehr die Realität abbilden. Und das heisst, die Validierungen müssen auch in eine adäquate zeitliche Nähe gerückt werden zum Beurteilungszeitpunkt.
Ich habe einen Helbling Verlag, habe ich mich gemolden. Und auch gefällt, wenn dann dein Buch rauskommt. Ich will es dringend. Es wird der 18. August. Also bald, ist jetzt angekündigt. Ich habe mir natürlich auch gerade ein Exemplar reserviert. Mhm. Ich wäre sehr froh, wenn wir uns, dass wir ein paar Tage Zeit ist, dass ich da mal reinschauen kann und dass wir uns dann vielleicht wieder treffen und einmal en Detail dein Deutsch anschauen, dein Inhalt
anschauen. Das klingt doch nach einem Plan.
Auf jeden Fall, merci einspielen für deine Zeit, Jürgen.
Ja, sehr gerne.